Samstag, 9 Uhr morgens, Trier. Gibt nichts Schöneres, oder?
Ja, im Palastgarten morgens.
Außer vielleicht um die Uhrzeit Malle wach zu sein, aber sonst.
Wie ist es auf Malle morgens?
Schön, aber man ist ein bisschen voller als hier in Trier.
Der Strand oder du?
Beides. Obwohl, ne, eigentlich ich. Der Strand ist leer, glaube ich, morgens um 9. Noch so ein paar Alkoholleichen, aber sonst. Ich bin einer davon. In der Regel.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Seit einigen Wochen steht da auf Instagram ein junger Mensch meist im Eintracht-Trikot auf dem Hauptmarkt und regt mit seinen Botschaften zum Nachdenken an. Seine Heimat, das ist nicht nur Trier bzw. Klüsserath, sondern vor allem auch die 90er Jahre, als die Eiskarte noch nicht politisch war und das Leben auf dem Dorf avantgardistisch. Seine Bühne, das ist neuerdings wieder Social Media, wo er das originellste Trier-Lexikon unserer Zeit gemeinsam mit seiner überregionalen Community durchblättert. Das sind die Seiten des Heine Verlags, wo sein Buch Dorfkind erschienen ist, aber eben auch Nightwash oder der Quatsch Comedy Club, Pro7 oder die Arenen in ganz Deutschland. Und heute geht's auf den Eurostrand in Leiven, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt darf ich ihn als Gast begrüßen beim ehrlichen Trierer Podcast. Herzlich willkommen, Kevin Ray. Hallo Kevin.
Moin, das waren viele Informationen.
Musstest du selber erstmal verarbeiten, was du jetzt in den letzten Wochen gemacht hast, ne?
Ich habe mich gerade gefragt, war das wirklich alles ich oder ja, war ich tatsächlich? Habe ich ja doch ganz schön viel schon gemacht, so für den Anfang.
Wenn man dich persönlich kennenlernen möchte und auch mit Bühne und mit Fußball, mit Sport, mit all dem, was du so machst, reicht da ein Interview, um zumindest mal alle vorzustellen oder bräuchten wir da mehr?
Also da das Thema Sport in den letzten Jahren sehr, sehr wenig geworden ist, sollten wir es hinbekommen auf jeden Fall.
Bist du auf der Bühne genauso, wie du jetzt auch gegenüber deiner Familie, deinen Freunden bist oder hast du da unterschiedliche Persönlichkeiten?
Zu meiner Familie bin ich streng. Auf der Bühne bin ich ich. Nee, ich habe immer, mir ist einfach wichtig, immer einfach ich selbst.
Der Blickwechsel.
Ja, so daheim haben sie alles Maul zu halten, da habe ich jetzt sagen, da habe ich Autorität. Und auf der Bühne, die ich da eben nicht habe, versuche ich irgendwo anders zu kompensieren, so, weißt du? Nee, weißt du, mir ist einfach wichtig, immer ich zu sein. Das ist so, glaube ich, auch das, was mich immer schon mal ausgemacht hat. Das war auch so das schönste Kompliment, das ich in den ganzen Jahren Bühnen mal bekommen habe, war nach dem Solo-Programm, als so eine ganze Kleinfamilie, so, was heißt Kleinfamilie, gefühlt waren die 20 Leute alle im selben Alter, dann zu mir kamen und so, ey, die haben echt das Gefühl, so, du bist einer von uns. Und da habe ich irgendwie da geschmeichelt gefühlt, weil das ist ja das, was ich eigentlich so verkörpern möchte auf der Bühne. Weißt du, will ja gar nicht mich da hinstellen und sagen, ey, Leute, ich bin was Geileres, obwohl ich es bin. So,
aber es waren jetzt keine Leute, die gerade Freigang hatten, ne?
Das waren keine Leute, die gerade Freigang hatten. Nee, weil in der geschlossenen. Aber, ey, aber mir ist einfach wichtig, so immer gerne ein bisschen Spaß zu haben, so, weil ich sage immer so, Humor ist für mich persönlich so eine Waffe, so ein Werkzeug, womit ich einfach gerne arbeite und womit man auch in der Regel ganz gut fährt. Natürlich triffst du immer wieder auf Leute, die da keinen Humor verstehen und dann ziehst du trotzdem durch. Dann ist es halt so. Aber dann, ja, passiert.
Also, du bist schon voll in der Thematik drin. Was ist denn für dich Humor? Außer Werkzeug.
Humor ist, finde ich, man könnte schon fast sagen, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, eine Lebenseinstellung. So, weil ich habe auch schon so viele Situationen im Leben gehabt, die halt wirklich auch, also wie jeder wahrscheinlich, die einfach hart waren. So, auch privat. Und wenn man da keinen Humor hätte irgendwie, um sich da irgendwie, auch wenn es nur ablenken ist. Also ich sage nicht, dass man über jede Thematik Humor machen muss. Wenn jetzt jemand schwer krank ist, muss man nicht darüber Humor machen. So, aber wenn jemand schwer krank ist und man kann mit dem irgendwie in die Stadt gehen mal kurz und irgendwie ablenken und sich darüber was Lustiges irgendwie amüsieren. Und auch wenn der nur für 5 Minuten abgelenkt ist, mal von seiner Krankheit, durch Humor, ist es ja auch wieder was Schönes, so, ne? Und das finde ich halt an Humor, das ist eine echte tolle Sache. Dass man nicht jeden Humor treffen kann, das ist ja auch normal. So.
Du hast gerade gesagt, mit jemandem lachen, über wen darf man denn noch lachen, außer über sich selbst?
Über jeden. Über jeden.
Ist das noch möglich?
Also ich bin da ganz, ganz oldschool eingestellt. Ich finde, man sollte über jeden lachen, weil jeder lacht ja auch gerne.
Also Witze auf andere Menschen kosten.
Was heißt auf andere Menschen kosten? Also müssen wir erstmal die Kosten festlegen. Ja. Ne? Wenn jetzt hier jemand, weiß ich nicht, aus dem Ausland kommt, ja, dann will ich jetzt nicht hingehen und wo ja eh schon politisch alles hier groß in der Thematik steht, dann darüber Witze machen, wo ich weiß, ich könnte ihn verletzen. So, weil das wären dann für mich Kosten. So, aber wenn jemand, jetzt sage ich mal, ich habe eine Comedy-Show, sind 100 Leute da und dann habe ich da von mir aus, jetzt sage ich mal blöd gesagt, ich habe da zwei aus der Schweiz, ich habe da zwei Spanier und habe da einen Italiener, der nur 1,30 groß ist. Ich habe da, weißt du, dann finde ich einfach, sollten wir alle zusammen lachen. So, jeder sollte so Spaß machen, der auf Augenhöhe bleibt. So, weil ich für mich, vielleicht ist halt auch ein bisschen naiv gesprochen, aber ich habe noch nie differenziert zwischen Nationen oder irgendwas. Das ist mir scheißegal. Wenn der Mensch cool ist, ist der Mensch cool. Und ich mache mir da auch gar nicht Gedanken. Und ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel, da ist mal ein blödes Beispiel, du hast da irgendwie jetzt, weiß ich nicht, jemand aus dem Iran im Publikum sitzen und willst dann darüber Witze machen, so, dann ist es auch ein bisschen ausgelutscht, ne? Ja. Man kann auch ein bisschen dann...
Gibt ja auch Saarländer und Menschen aus Ostfriesland, war ja auch so ein 90er-Jahre-Thema, ne? Aber das ist ja dann irgendwo, wie soll ich sagen, man kann das dann irgendwo eher nachvollziehen als Außenstehender, wenn man dann darüber lacht, was in Ostfriesland los war, obwohl die meisten dann keine Ostfriesen kannten. Ja, hat ja, glaube ich, in den 90er Jahren Otto Walkes dann eingebracht. Aber das ist ja im Grunde, ist das ja auch wieder eine Herkunft von jemandem, ne? Der man dann irgendwas zuschreibt.
Ja, selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel, was auch immer, also so, ich muss ganz selbst lachen, wenn man sich über die Schweizer lustig macht. Ich könnte jetzt sagen, oh, die scheiß Schweizer. Es ist gefühlt, theoretisch gesehen Rassismus, weil ich sage, die scheiß Schweizer, ist aber kein Rassismus, weil mit den Schweizern hat niemand Mitleid, weil jeder denkt, oh, die sind eh reich. Die sind reich. Die haben Kohle. Die könnte ich ja rauskaufen. So, ne? Ich sage, mich würde niemand verklagen, wenn die sagen, oh, die scheiß Schweizer. Würde alle sagen so, ja. So, weißt du, aber weil es einfach kein Thema ist. Aber jetzt nur mal drauf, jetzt.
Die armen Schweizer, ne? Also Shoutout an alle Schweizer jetzt, die auch zuhören.
Ja, die armen Schweizer. Ich meine, die Schweizer sind ja eigentlich wie Deutsche nur mit Geld. So, ne? Das muss man ja mal so sagen, wie das. Ja? Aber ich finde einfach, wie gesagt, ich finde, man sollte, also was heißt, man sollte über andere sich lustig machen, das ist jetzt falsch formuliert. Ich finde, man darf gemeinsam lachen. So, wenn man, ich bin immer dazu bereit, dass Leute Witze auf meine Kosten machen.
Ist das so?
Immer, immer. Ich bitte sogar drum.
Das heißt, es gibt nichts, was dir unangenehm ist?
Nee. Also wirklich, wenn ich in einer Show bin, das habe ich früher auch immer geliebt. Und ich suche immer die Interaktion mit dem Publikum und die Leute drücken mir einen Spruch rein, was das Publikum feiert. So, dann finde ich das geil.
Weißt du, okay, wir sind im Game, dann darf ich auch.
Ja, da bin ich im Game. Da bin ich aber so, weil das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch ein bisschen, wenn man gerne austeilt, musst du auch einstecken können. So. Und wenn ich natürlich nur auf Kosten anderer mein Humor ausarbeiten würde, ist auch ein bisschen lame, ne? Aber ich finde, wenn jemand über sich selbst lachen kann, finde ich eh immer am besten. Aber dementsprechend würde ich ja nicht jetzt hingehen und sagen, über andere lache ich jetzt nicht.
Und hat schon mal jemand Witze auf deine Kosten gemacht?
Bei der Mutter angefangen.
Was sagt sie denn dann, wo sie dich trifft auch?
Also meine Mutter, die ist ja wirklich immer ziemlich, also wer meine Mutter kennt, also viele, so meine Mutter war früher immer so die Frau, die hat uns immer überall hingefahren. Also früher schon mit meinen Freunden immer. Die hat uns überall hingefahren, von klein. Die kam uns immer abholen.
Südbad, Hallebad.
Egal wohin. Er hat immer Sprüche so auf der Lippe gehabt. Sie liebt es auch tatsächlich. Da hat sie richtig Spaß dran. Wenn gerade irgendwo im Dorf ist, irgendwie ein Fest und sind Freunde noch dabei. Sie liebt es dann auch, Witze auf meine Kosten zu machen, weil sich alle Leute darüber eben amüsieren. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung.
War das für dich auch eine gewisse Form von Training?
Och, Training.
Oder eine Vorbereitung auf deine Bühne?
Das kann ich das Ganze beantworten. Also was ich gelernt habe, ich würde eher sagen nein, weil Bühne ist nochmal eine ganz andere Form von Humor, wie wenn du privat irgendwo rumläufst. Weil wenn du auf der Bühne stehst, dann ist da, also wenn du Publikum vor dir hast, dann erwarten die Leute, dass du lustig bist. Wenn du jetzt irgendwie auf einer Party bist und die kennen dich nicht und du stehst da und du kannst ganz locker einfach so sein, wie du eben bist und die Leute lachen oder lachen nicht. Wenn du eben in dem Moment nicht lustig bist, ist denen ja ziemlich egal, weil die nie erwartet haben, dass du lustig sein sollst. Aber ab dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, hast ein Mikrofon in der Hand, dann denken die Leute so ein bisschen so mit der deutschen Erwartungshaltung, so schön eingeschränkte Arme. Ja, dann zeig mal. So, dann hast du in der Regel eine Minute Zeit, die Sympathie der Leute zu catchen. Und wenn du die dann bekommst, dann sind sie so, ja, okay, der ist gut. So, wenn die über 2 Minuten nicht lachen, dann ist das so, boah, lecker. Und dann kommt ein Tatort, ein bisschen schnell heim. So, weißt du, wollen sie weg.
Was ist mit Nachdenken? Also wenn du zum Nachdenken anregst, Spiegel vorhältst, eine gewisse künstlerische Pause einbaust, wo vielleicht mal nicht gelacht wird, aber zumindest mal was Gehaltvolles gesagt wird. Ist das auch, gibt es da auch Raum dafür, wenn du bei einer Nightwash-Veranstaltung zwischen 6 und 15 Minuten auf der Bühne stehst und da einen raushaust?
Wie meinst du mit nachdenken?
Insofern, als dass du da mal eine Pointe vielleicht länger aufbaust und die dann mitnimmst, wo du mal so 2 bis 3 Minuten brauchst, wo vielleicht mal kein Lacher dabei ist, aber du was viel Größeres vorbereitest.
Gibt's natürlich. Das ist immer so die Form von ganz, ganz hohem Stand-up, sage ich mal. Und das ist aber eher, wenn du, musst noch ein bisschen differenzieren, spielst du jetzt Solo-Programm oder spielst du nur 6 bis 15 Minuten? Wenn du, sagen wir mal, 6 bis 15 Minuten spielst und hast dann so eine 3 Minuten Aufbau, wo du darauf hinarbeitest, hast du quasi 30% von deinem Auftritt genutzt, wo die Leute eben nicht lachen. Und da muss diese eine Pointe schon so gut sein, also so gut, dass die Leute sagen, ja okay, das war jetzt schon, das hat sich gelohnt. Ne? Mhm. Wenn du ein Solo spielst von 90 Minuten und baust dann mal was auf, ja dann ist geil. Mhm. Aber wenn du halt so 6 bis 15 Minuten hast, dann in der Regel sieh zu, dass du schnell reinkommst, dass du da wirklich eine Gagdichte drin hast. Und
Gagdichte, auch geil.
Gagdichte, ja, das ist immer ganz wichtig. Das war früher, musste man mega lachen, so richtig hängen geblieben, als ich damals nach Köln gezogen bin. Also war, muss ich ehrlich sagen, die beste Zeit meines Lebens.
Kommt noch.
Ja, die kommt noch natürlich. Aber Stand jetzt die beste Zeit meines Lebens, weil du musst dir das so vorstellen, damals, das war noch nicht so mit Social Media, das gab es ja alles noch nicht. Facebook war das Maximum, das kam zu der Zeit.
Was gab es stattdessen eigentlich?
Weiß ich nicht.
Videotext, ne?
Videotext, Fernsehzeitschriften. Aber ja, den Wendler gab es schon, aber nur auf YouTube.
Damals schon in 20 Minuten 3 Lieder geschrieben, ne?
Der hat schon den DJ geliebt. Ne, sie liebt den DJ, ne? Ja. Aber das Geilste war, man ist nach Köln gezogen und in Köln kannst du, sag ich mal, so 3-4 Mal die Woche auftreten in so kleinen Kneipen. Ja, so Open-Mic-mäßig. Du hast mal 10 Zuschauer, mal 15, mal 20, mal 50, mal wieder 5. So, aber dann hat sich halt...
Das ist der Bolzplatz.
Das ist der Bolzplatz der Comedy, tatsächlich. Das ist so, wo du immer hingehst, wo du dich mit triffst.
Ein paar Tricks machen, so.
Ja, da kannst du dich testen und dann machst du und da tust du, ne? Und das ist eigentlich wie Bolzplatz, nur du kommst mit keinen blutigen Knien nach Hause. Maximal blutige Nase, wenn der Gag schlecht war, ne?
Und der war jetzt so gut.
Ah, danke schön. Nehme ich an. Komm, Samstagmorgen, nehme ich an.
Also die Tauben hören ja auch aufmerksam zu und die Enten freuen sich ein bisschen.
Ja, die freuen sich alle. Wobei Tauben sind auch irgendwie so die Franzosen der Tiere, gell?
Was meinst du damit? Will ich's wissen?
Ja, ich will es nicht wissen. Jetzt habe ich auch gerade, jetzt muss ich aber auch gerade fair dazu sagen, ich wollte gerade was ganz anderes eigentlich sagen. Ich habe nur vor kurzem einen sehr, sehr guten Gag gehört, dass die Eule die Franzosen der Tiere wären. Und der Gag wird dann aber auch erklärt auf der Bühne. Auch von einem anderen sehr guten Künstler. Weil das war gerade so in meinem Kopf drin gewesen, weil ich erst vor 2 Tagen gehört habe.
Ja, ich merke, da ist wenig Filter.
Das war gerade drin gewesen und ich gehe jetzt nicht auf den Künstler ein, weil es ja sein Programm ist. Aber es war ein sehr, sehr guter Gag. Aber es ist Samstagmorgen, alles egal.
Ist es denn insgesamt noch ein Vorteil in der Comedy-Szene, Kevin zu heißen?
Dachte ich am Anfang. Also theoretisch gesehen, warum denn nicht? So, aber... Was ich auch nicht mache, weil ich ganz am Anfang gemacht habe, was einfach keinen Sinn mehr macht oder keinen Spaß mehr macht, ist sich dann nur über seinen Namen lustig machen. Da hast du ein bisschen ausgelutscht.
Also vor 10 Jahren hast du es gut gefunden.
Vor 10 Jahren habe ich auch lustig gefunden, wenn man Busen gesagt hat. Ne? Fand die auch lustig. Hat Busen gesagt. So, weißt du, ja, da habe ich über alles gelacht. Aber sich nur über den Namen lustig zu machen, habe ich damals, dachte ich so, oh, das ist sau cool. Mario Barth macht Mann, Frau. Bülent Ceylan macht so Türk mit den langen Haaren. Ich mach Kevin. Aber wenn du selbst auf der Bühne stehst und dann mal so 3-4 Minuten Kevin machst, bist du irgendwann so, oh, der nächste Kevin-Gag. Und du darfst dann
also Kevin allein auf der Bühne auch.
Kevin allein auf der Bühne. Ich war Kevin allein auf Tour. Aber ich finde, was ich witzig finde, und da könnte es vielleicht ein kleiner Vorteil sein, Kevin zu heißen, ist, wenn man nicht mit dem Namen an sich spielt, sondern mit dem Charakter dahinter. So, man verbindet ja mit Kevin automatisch ein bisschen Chaot. Ist automatisch so, das kommt man da nicht weg. Und ich bin ja auch ein Chaot.
Aber auch ein smarter Chaot, ne?
Ja, ich bin auch ein smarter Chaot. Ich habe schon, ich bin smart. Hey, ja? So. Aber ich habe damals schon in der Schule, ich war ein Klassenclown. War ich komplett.
Gibt's denn immer?
In mir?
In jeder Klasse?
Ich war nur in 2, weil ich einfach sitzen geblieben bin, aber...
Ja, aber stell mal vor, es hätte damals noch jemanden gegeben, der auch Klassenclown gewesen wäre. Da hätte sich vielleicht dein Leben ganz anders entwickelt. Aber so denke ich mal, dass in jeder Klasse, in jeder Einheit da auch die Rollen immer verteilt sind. Da gibt es hier den Clown, den Streber, da ist ja immer alles verteilt.
Also ja, aber ich glaube, jeder wusste, wie lustig ich war. Jeder wusste, wenn die auch Klassenclown werden wollen, müssen die Bewerbung schreiben an mich, um an mir vorbeizukommen. So, nee, ich weiß nicht, das hat sich immer so ergeben. Und zum Beispiel Grundschule, da hatten wir wirklich 2 Klassenclowns gehabt, also inklusive mir. Und das war so krass gewesen, dass wir hatten, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, wir hatten diesen Klassenraum und da war hinten so eine große Plexiglasscheibe, einmal quer durch den Raum gezogen und da wo noch zwei Räume dahinter waren. So quasi, so eine Art Werkräume.
So. Hinter den Kulissen.
Also im Klassenraum, hinten durch, da hinten waren noch zwei Werkräume. Mhm. Und irgendwann war das so wild, dass, also der andere hieß, ich will ja keine Namen nennen.
Ist verjährt.
Steven, grüße mein Freund, grüße ihn raus. Wird aber wohl eh in England, ist egal. Aber Steven und ich, wir mussten dann, wenn er es hört, muss er eh lachen. Steven und ich mussten dann immer im Unterricht hinter der Plexiglasscheibe sitzen, in den Räumen. Und noch so gerade an der Tür, dass wir hören konnten, was die Lehrer reden. Weil die Lehrer uns nicht mehr ausgehalten haben, dass wir in einem Klassenraum waren. Ging nicht mehr. Ging einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr.
Waren die vielleicht neidisch, dass die Aufmerksamkeit dann eher euch zufiel?
Natürlich waren die neidisch. Wenn da so ein achtjähriger Kevin kommt und schielt dir mal die Show.
Und dann kannst du bei ihm mehr fürs Leben lernen.
Ja, und sagt ja, natürlich ist 3 plus 3 7, diskutiere ich gar nicht. Ja, dann ist
Hehl.
Hehl. Mein Lehrer, die Fuppen. Aber damals, also wie gesagt, weil das ist, wie gesagt, man hat doch schon früh angefangen zu lachen, man hat Spaß dran gehabt. Und was natürlich für einen Klassenclown irgendwie schön ist, aber irgendwo auch Gift ist, ist, wenn die Leute wirklich lachen, ne? Wenn du irgendwas machst in der Klasse und die Leute lachen wirklich, das ist natürlich dann...
Zu härteren Mitteln greifen dann auch, ne?
Ja, man, du gehst halt weiter, ne? Das ist halt so wie, weiß ich nicht, wenn ein kleines Kind irgendwas macht, was nicht gut ist und die Eltern... Klatschen aber oder applaudieren oder das Kind merkt, so sagen wir noch banaler, wenn ein Hund bellt und bekommt das, was er will, durch Bellen, wird er immer bellen.
Immer lauter.
Wird immer lauter bellen. Und so ist halt auch mit einem, wenn du schon als kleines Kind anfängst, so ein bisschen Klassenclown zu sein, das machst du nicht bewusst. Du gehst nicht in die Schule und sagst, du heute wärst Klassenclown. Sondern du bist einfach jemand, der gerne lacht. Du bist jemand, der als kleines Kind ein Problem hat, ruhig da zu sitzen, der gerne mal mit seinem Banknachbarn sonst was macht und die Leute lachen drüber, ja, dann ziehst du das halt durch.
Aber will man da Aufmerksamkeit oder will man da einfach sein Ding machen?
Oh, es ging mir nicht um Aufmerksamkeit an sich. Natürlich, wenn du mal irgendwann denkst du zwischendurch, oh, wenn ich jetzt hier was Lustiges mache, dann beeindrucke ich vielleicht hier irgendwie so das Mädchen in der Klasse, von dem man so ein bisschen geschwärmt hat. Ne? Das mag mal sein, aber...
Hat das geklappt? Kannst du auch grüßen jetzt.
Ja, die werden nicht gegrüßt. Ja? Da.
Ich habe die Stelle gefunden, ja, mit dem, ja, Trauma, ja?
Ja. Ja, da ist. Ja, liebe Grüße gehen raus. Ich finde es mal lustig, so, weil damals mit. Also den Namen nenne ich jetzt nicht, aber wir sind heute noch sehr gut befreundet.
Nennen wir sie Denise.
Oh, ne, Denise kenne ich auch.
Hätte sein können.
Nennen wir sie Anne. Anne ist einfacher. Machen wir Anne draus. Anne ist so 4 Buchstaben. Ich mal hin. Und dann sage ich immer so, ja, Anne, immer wenn wir uns auf Party sehen, sag ich immer, Anne, du weißt doch immer. Ne,
früher,
Grundschulliebe.
Mir zwei.
Mir zwei, ne. Weißt du, als wir zusammen einen Apfel geteilt haben auf dem Schulhof, war das romantisch.
Apfel im Riverside, also hier den kurzen, oder?
Nö, so richtig schön geschnittener Apfel von Mutti. Ah. Weißt du, die noch besser schmecken.
Das wäre jetzt irgendwie hier so ein Klopfer oder sowas.
Nee, einfach. Aber wir müssen immer drüber lachen, so, ne?
Ich muss ja nachfragen, ne?
Du darfst alles nachfragen, definitiv. Nee, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur um die Aufmerksamkeit ging, kann ich jetzt nicht sagen, eher nicht. Aber wie gesagt, man... Auch schon dann Realschule. Ich bin halt einfach, wie ich bin. So, zum Beispiel hat das meine Klassenlehrerin, die konnte mich eh nicht leiden, war mir auch ziemlich egal. Ich hatte mal morgens, beziehungsweise hat meine Mutter, die war arbeiten, ich habe daheim vergessen, mir mein Brötchenzeug alles mitzunehmen.
Kein Nutella-Brot diesmal.
Kein Nutella-Brot dabei gehabt. Nutella schon geil, ne? Und muss ich gerade ganz kurz.
Ich habe gehört, deine Mutter schmiert das richtig gut.
Ich schmier das so gut.
Du jetzt mittlerweile?
Nee, sie. Ja, ja, aber weißt du, was das Geilste an Nutella ist? Wenn du das Glas neu aufmachst.
Ja, geil. Dieses Geräusch. Gibt mehrere Geräusche. Es gibt dieses Aufdrehen, ja, es gibt das Klopfen und es gibt das Abziehen.
Aber dieses Ploppen, das ist so, finde ich, das ist so dieses Nonplusultra. Also dieses. Das ist so geil. Dieses Ploppen. Egal.
Ich such's nachher, ich spiel's nachher mal ein.
Bitte, dieses Nutella ploppen. Ich kann das nachmachen, das ist zu schön. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dann habe ich halt Hunger gehabt und habe so geguckt auf die Uhr und da hat man immer zwei Pausen gehabt, immer diese zwei großen Pausen immer. Und da habe ich mir für die zweite große Pause, habe ich mir eine Pizza in die Schule bestellt.
Auch so kreativ.
Ja, ich hatte Hunger gehabt. So, dass der jetzt zu spät kam, dafür konnte ich ja erstmal nichts. Das war ja nicht mein Problem. So, da habe ich da am Fenster gesessen, der kommt schon da mit seiner Pizza, parkt hin unten. So, und ich, na, schon von oben gewunken. Und er sieht mich, ah, okay. So, klopft natürlich. Ich gehe nochmal an die Tür, mache die Tür auf, bin ja freundlich, gebe dir das Geld und hol die Pizza rein. So, was, da hat die einen Anfall bekommen. So, ne? Und ja, was soll ich denn machen? Da soll ich die Pizza, soll ich drin lassen am Tisch? Ich sollte aber rausgehen. Er sagt, nee, mach ich nicht. Das ist
eine ausweglose Situation, wo es nur eine Lösung gibt.
Ja, man isst die Pizza. Ja, man isst die Pizza.
Ich rufe ja sonst kalt.
Ich rufe deine Mutter an. Ja, dann musst du das machen. Dann kann ich nichts dafür. So, weißt du? Und dann hat die, weißt du, das sind so Sachen, wo ich mir immer dachte, so, ja, chill. Was ist los? Also, ich meine, man hätte es ja auch anders regeln können. Aber die ist das richtig durchgedreht und, weißt du, damals habe ich einen Klassenbucheintrag bekommen. Hat mir egal, weil das, ne, mehr Klassenbucheinträge gehabt als sonst irgendwas. Warten wir, was wollt ihr von mir so, ne? Kann ich auch nichts für. Aber ich war halt nie ein Klassenbauer, irgendwie so mit, ich habe nie gemobbt. Also sowas zum Beispiel. Mich, weißt du, habe ich nie gemacht.
Du hast dich nur laut mit dir selber auseinandergesetzt und mit den Situationen, die dich umgeben haben.
Ja, richtig.
Ist ja auch durchaus vertretbar eigentlich.
Ich sage immer, Lehrer haben mich entweder richtig geliebt, also nicht körperlich, sondern ne, haben mich wirklich gefeiert oder haben mich gehasst. Was dazwischen gab es halt nicht. So, und auch da zum Beispiel, Beste, was mir jemals passieren konnte, und da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an Christian Mergens, meinen alten Sportlehrer und Fußballtrainer. Das ist zum Beispiel einer, der mich gefeiert hat, der sich damit auch immer gebrüstet hat, der mich im Griff hatte. Ne? Mhm. Weil der hat mich im Griff gehabt. Weil das war so einer...
Was hat er denn gemacht, um dich im Griff zu haben?
Das war einfach Mergens. Also witzige Geschichte. Jeder, der Christian Mergens kennt, richtig geiler Typ. So. Und 5. Klasse, diesen Tag werde ich meinem Leben nicht vergessen. 1. Schultag, man hatte noch keine Sportsachen dabei gehabt. War also 1. Schultag so, ne? Wir hatten Sportunterricht gehabt. Und er hatte damals den Schlüssel vergessen für den Ballschrank. Und da hatten wir so einen alten Volleyball gehabt, so einen nicht wirklich aufgepumpten Volleyball. Ja, da pass mal auf, wir spielen Völkerball, Jungs gegen Mädchen, aber Jungs werfen mit der schwachen Hand. So, ja, jetzt kommt natürlich der Fünftklässler Kevin. Mergens, kurze Frage. Also ich bin ja Linkshändler, also ich werfe mit rechts, ich bin links. Genau, Kevin. Okay, ich bin natürlich Rechtshänder. Ne? Also ich natürlich da alles abgeworfen, mich richtig cool gefühlt. Unterricht vorbei, Mergens sitzt auf der Bank da in der Halle. Kevin, komm mal her. Richtig aus dem Grinsen. Ne? Ich dachte, der wird mich jetzt loben, weil ich so gut abgeworfen habe.
Da kam der Test,
der wirft mir einen Ball zu. Werf ihm mal den Ball mit der rechten Hand zu. Ich dachte, oh nee, werft den Ball mit der rechten Hand zu, wirft ihn wieder zurück. Werf mal mit der linken Hand zu. Und ich habe mich konzentriert, genauso zu werfen wie mit der rechten. Ich habe mich wirklich richtig konzentriert. Und er steht auf so und grinst noch, lacht so vor sich hin, lacht den Ball an und kommt wirklich fast so Nase an Nase. Und da schreit der mich an. Dann hast du von Neumagen Drohnen bis nach Köln gehört. Wenn du mich noch einmal versuchst zu verarschen, dann hast du ein Problem. Und weißt du, wie das Problem heißt? Das heißt Mergens. Und wenn du das Problem hast, dann hast du ein Problem. Siehst du die Adern in meinem Hals, wenn die rausgucken, das willst du nicht erleben. Und ich stand da wirklich wie in so einem Film und die Haare nach hinten fliegen. Ich war so, wow. Alles klar, Herr Mergens, alles klar. Und jetzt ab mit dir. Und seit diesem Tag habe ich mich nie wieder getraut, bei Christian Mergens so im Ansatz Scheiße zu machen. Nie wieder. Nie wieder. Habe ich nie mehr getraut. Das war vorbei. Weil diese Ader wollte ich nie wieder sehen. Ich werde nie vergessen. Und dann natürlich irgendwann ist er wieder Zufall. Und so möchte dann noch mein Fußballtrainer geworden. Umso cooler immer. Aber da zum Beispiel muss man halt auch ehrlich sagen, da geht auch eine Kritik raus an Lehrer. So, beim Christian Mergens hat man gesehen, wenn ein Lehrer auch cool ist, wenn der, also die Klasse hat auch Spaß von ihm gehabt, wie man einfach auch dann gerne mitgeht als Schüler. Da hat man auch mehr Spaß. So, er ist auch immer gerne selbst für den Spaß zu haben gewesen. So, dann waren plötzlich so, ach krass, wir haben nur 7 Minuten, wir haben noch gar nichts gemacht, so vom Bauchgefühl. Ne? Wenn du aber da in Mathe sitzt und diese Lehrer ganz trocken ihre Zahlen runterrattern, ja, dann ist dann irgendwie so ein bisschen auch, weiß nicht, ob das so bildungsfördernd ist, wie man das vielleicht denkt. Ne? Muss ich aber ehrlich mal dazu sagen. Auch, ich weiß nicht, ich war lange nicht mehr in der Schule gewesen, ne? Aber ich glaube, so dass jetzt die Generation an Lehrern, die nachkommen sollte, die sollten dann auch ein bisschen mal gecheckt haben, dass man auch als Lehrer, wenn man auch den Respekt von dem Schüler haben möchte, auch einfach mal ein bisschen locker drauf sein kann. So einfach ein bisschen locker cool sein kann, weil ich lasse mir doch viel lieber was sagen und bin auch automatisch motiviert, wenn ich irgendwo gerne hingehe. Als wenn ich schon morgens um 4:30 wach wäre, dann denke ich mir so, oh nee, 5. Stunde Chemie, oh nee. Weißt du, dann hast du schon, also was willst du dann?
Aber gibt es denn auch Lehrer, die damals schon dein Talent gesehen haben? Weil das ist ja auch eine Form von Energie. Du hast ja, wie der Herr Schröder sagt, ein Thema. dass die das aufgegriffen haben und gesehen haben, oh, da ist ja wirklich was vorhanden an Potenzial und das muss ich vielleicht nur noch in die richtigen Bahnen lenken.
Also einige Lehrer, die überrascht es nicht, dass ich auf der Bühne gelandet bin. Weil die sagen so, ja, dass du das machst, das war vollkommen klar gewesen. Mhm. Natürlich gab es auch, hältst du die Klappe da oben? So. Aber natürlich gab es auch Lehrer, wie meine Klassenlehrerin, die...
Das hat auch ein Thema. Komm, wir gehen mal 5 Meter in die Richtung.
Das ist auch ein Thema. So, wie meine Klassenlehrerin, die mir für jeden Aufsatz schon aus Prinzip eine 5 gegeben hat, immer.
Ohne zu lesen.
Wahrscheinlich ohne zu lesen. Weil hätte sie ihn gelesen, wäre es 6 gewesen. So, aber... aber, ich meine, das ist halt immer so das Problem gewesen. Man kann halt... Zum Beispiel im Deutschunterricht, meine Klassenlehrerin kommt mich einfach nicht leiden. Und du kannst in einen Aufsatz ja auch sehr viel Sympathie mit einfließen lassen. Ist ja einfach so. Finde ich gut geschrieben, finde ich gut geschrieben. Beim Diktat oder Mathe geht es eben nicht. So, wenn ich bei Mathe eine 5 geschrieben habe oder eine 4, dann war es eben so. Ja, war ja selber schuld. Aber im Deutsch war halt immer schwierig. So, und irgendwann war es halt so gewesen, dass meine Klassenlehrerin mal zu mir gesagt hat, so, oh, du kannst überhaupt nicht schreiben, deine Texte sind so schlecht und bla. Und ich muss dir eine 5 Zeugnis geben. Jetzt hat die natürlich nicht so ganz... verstanden oder gewusst, dass meine Mutter auch mit der Direktorin gut befreundet war und die war auch Deutschlehrerin. Und meine Mutter dann mal alle meine Arbeiten mal ihr gegeben hat. Einfach mal so, ob das wirklich alles so 5 waren. Und die gesagt hat so, Moment mal, das hier sind weiß Gott keine 5. Also weiß Gott nicht.
Dann, blöd, wenn es die eigene Direktorin ist.
Wenn es eine Direktorin ist, da gab es auch nichts zu diskutieren. Und dann musste sie mir am Ende fürs Zeugnis nochmal...
Das war eine 4.
Sie musste mir eine extra Referatnummer geben, eine Chance geben einfach, dass ich das alles nochmal verbessern durfte.
Dann hast du einen rausgehauen.
Da musste ich damals über Goethes Faust, musste ich so ein Referat halten. Und Witz, ja, jetzt weißt du was, jetzt kann ich dir sagen. Jetzt ist das scheißegal. Damals, das war eine... Also
ChatGPT war es nicht.
Also erstmal, das war eine glatte 1, eine komplett glatte 1. Mit dem Text dabei war eine komplett glatte 1. Meine Klassenlehrerin, die ist damals, die hat völlig am Rad gedreht. Das war der nicht. Der hat Hilfe gehabt.
Der hat mit der starken Hand geworfen.
Ja, so, ne, der hat Hilfe gehabt. Und heute kann ich sagen, ja, hatte ich. Ja, mein damaliger bester Freund, 2 Jahre älter, Deutsch-LK, Gymnasium, der hat mir das alles geschrieben. Ich habe nur auswendig gelernt. Und habe dann sie in der Klasse richtig gebammt. Bam, glatte 1 rausgehauen. Hab mir aber egal, weil ich dachte, du hast mich das ganze Jahr verarscht. Dann kann ich auch erst mal ein bisschen sagen, weißt du was, komm, nehme ich Hilfe an. Und hab's dann gemacht, so fertig. Aber, und da habe ich mich gefreut, als ich ja dann vor ein paar Jahren, habe ich da ein Buch geschrieben. Einfach mal so aus Spaß, weil ich mal ein Buch schreiben wollte. Hab dort damals einfach komplett random, weil ich keinen Plan hatte mit meinem Management, wohin damit, einfach mal an Heine Verlag geschickt. Mhm. Weil wir dachten so... Und das war wirklich der Plan, hat mein damaliger Manager gesagt, pass mal auf, ich habe das zum Heine Verlag geschickt. Die werden das jetzt nicht kaufen, aber die werden uns wahrscheinlich da irgendwie sagen, fragt mal da und da an, da haben wir einen Anhaltspunkt, wo wir mal ein bisschen hinschicken können.
Und es kam anders.
Am nächsten Morgen um 7:30 oder 7:45 ruft er mich an. Ich war so, Peter, was ist los? Das Buch ist gekauft. Wie von wem? Heine Verlag. Der hat geschrieben, Dorfkind, geil, willst du machen? Ich war so, what? So, und so, ja, frag mich nicht, ist geil. So, und dann habe ich das erste, oder eines der ersten Exemplare, habe ich dann damals schön in meine alte Schule geschickt, mit Grüße an meine Deutschlehrerin, mal schön reinsigniert. Ne? Das war ein richtig geiles Gefühl gewesen.
Gab es eine Reaktion darauf?
Nie was von der gehört. Aber das ist Reaktion genug. Weil so Lehrer wie Herr Mergens, die haben sich gefreut, die haben sich bei mir gemeldet, die haben so gelacht und meinten so, ey, wie geil ist das denn? So, ne, freuen uns richtig für dich. Aber von der kam nie was.
Und ging gut, das Buch?
War okay. Ich hab mal das Erstwerk. Für ein Erstwerk. Also erstmal hat mich nur stolz gemacht, ein Buch zu verkaufen. Geil. So, das war erstmal so, man hat sich richtig, richtig toll gefühlt. So, ne? Auch dann noch Heine Verlag. Heine Verlag ist ja auch erstmal, ne, schon ein bisschen.
Ist eine Hausnummer.
Ist eine Hausnummer. Habe mich da total geschmeichelt gefühlt. Und dann habe ich die Ehre gehabt. Ich habe dort Glück gehabt und durfte mal Sebastian Fitzek kennenlernen. Und Sebastian Fitzek hat mir damals, da haben wir uns 10 Minuten unterhalten, finde ich ein überragender Typ. Ne? Und der hat mir mal gesagt, so, du darfst eins nie vergessen, wenn du Bücher schreibst, Scheitern ist die Regel, Erfolg die Ausnahme. So,
und Schreiben ist keine Kunst, gelesen werden schon.
Ja, ungefähr so. Ne? Und da habe ich dann so gedacht, so, okay, krass, ja, macht Sinn. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält und er hat mir auch erzählt, wie viele Bücher er geschrieben hat und dass das Buch, das er für sich persönlich, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, am schwächsten fand, das von ihm am meistverkaufste war, dachte, wie oft steckst du da so eine drin? Ne?
Das würde mich mal in Bezug auf dein Bühnenprogramm interessieren tatsächlich, ob es dir darum geht, deine eigene Message zu machen oder ob du dich schon so ein bisschen anpasst am Publikum und ich will jetzt nicht sagen anbiedern, aber zumindest mal weiß, welche Knöpfe man drücken muss, dass man da eine bestimmte Reaktion auslösen kann. Wo ist da die Dramaturgie von deinem Programm?
Also erstmal ist anpassen muss man sich immer. Das finde ich ist auch wichtig. Also,
fair enough.
Ja, muss man sein. Nee, also anpassen muss man sich. Man darf auch nicht vergessen, so, du hast ja auch als wenn du auf der Bühne stehst, du hast nicht mehr als vielleicht 2 Minuten, um die Sympathie der Leute zu finden. Und das ist schon schwer, weil wenn du da wirklich 2 Minuten jemandem zuhörst, ja, und denkst, was labert der für eine Scheiße, dann fühlst du dich wieder wie im Chemieunterricht. Ne?
Dann bist du wie diese Kontaktphase, ne? Wenn du da stehst so, und dann Verbindung aufnimmst.
Ja, du musst halt eben schnell Verbindung aufnehmen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, hier in Trier, übrigens Trier Comedy Slam, immer erster Samstag im Monat, im Märkener Hof, wo wirklich, ich glaube, 80% Studenten sind, die richtig Bock haben zu lachen, da kannst du viel, viel lockerer hingehen.
Aber auch ihren Anspruch mitbringen, ja, ne?
Natürlich, auch ihren Anspruch mitbringen. Aber du kannst da viel lockerer hingehen, als wenn du jetzt irgendwie irgendein Kabarettpublikum vor dir hast, wo du weißt, okay, hier musst du...
Schreibt einer mit und der andere schlägt nochmal nach, ob das alles stimmt, was du sagst.
Also einfach ganz blödes Beispiel. Ich habe mal in Dresden gespielt. War so eine Comedy-Show gewesen, so eine Osttour. Leipzig, Dresden, Magdeburg. Und in Dresden haben wir in so einem Salzbergwerk gespielt. So, und ich habe die Show mich moderiert. Und ich gehe dann da rein, so, sehe das Publikum. Ich sag mal, wenn du über die Haare geguckt hast, hat es ein bisschen ausgesehen, wie im Flugzeug über die Wolken zu fliegen. Alles weiß.
Aber also, immerhin gab es noch welche.
Aber es gab welche.
Hätte ja auch so ein Atoll sein können.
Da war
auch
ein Luftloch dazwischen, so ist es nicht, ne? Aber so, dann denkst du dir erstmal so, okay, fangen wir mal jetzt ganz, ganz gemütlich an mit ein bisschen Interaktion. So, ja, und ich habe so einen älteren Herrn in der ersten Reihe gefragt, immer, was wird denn hier, ich weiß nicht, hier so Salzbergwerk, was wird denn hier abgebaut? Und der guckt mich einfach nur an, Aggression. Okay, alles klar. Dresden, hey, ich mag euren Fußballverein. Weißt du, da musst du erst mal überlegen, was sagst du denn jetzt hier noch? Aber anpassen ist Pflicht. Ich finde, wenn du das auch als Komiker nicht kannst, dann hast du irgendwann auch deinen Job verfehlt.
Was ist momentan in unserer heutigen Zeit, jetzt so 2024, das Thema, worüber man am meisten lacht?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde fast sagen, so über die aktuelle Generation, über diese Generation Z, wie sie sich nennen, die einen Burnout haben, weil sie eine halbe Stunde arbeiten müssen am Tag gefühlt. Überspitzt gesagt. Aber genauso finde ich es auch wiederum, und auch da wieder, ist es ja wieder, was Humor betrifft, nehmen und geben. Ne? Genauso dürfen die natürlich auch über uns lustig machen, weil wir natürlich auch
die vorletzte Generation
haben. Ja, weil wir auch einiges an Scheiße machen. Ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier teilweise Leute sehe aus unserer Generation oder der Generation vor uns, die so krank sind, dass man meinen könnte, die werden wie 50 Cent 21 Mal angeschossen worden im Gesicht und gehen trotzdem arbeiten. Weißt du, ich muss zur Arbeit, da liegen noch 3 Mappen, die muss ich wegmachen. Ich so, was ist los mit dir? Weißt du, die Generation Z ist so, Alter, mir ist ein Nagel abgebrochen, ich muss daheim bleiben für die Woche. Weißt du, also so, ne, natürlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber da bin ich voll bei der aktuellen Generation, dass man sagt, ganz ehrlich, wenn man wirklich krank ist, bist du krank. Ich sag, niemand soll sich jetzt irgendwie krank stellen und nicht arbeiten zu gehen, aber man hat es eben zu oft erlebt, dass man seinen eigenen Körper wirklich kaputt macht, wenn man einfach mal, auch wenn es vielleicht psychischer Stress ist, einfach sagt, pass auf, ich brauche es mal gerade hier irgendwie, ich bin heute einfach durch, ich brauche jetzt mal diesen Tag Pause gerade für mich, dann nimm dir auch diesen Tag Pause, weil du bekommst es nicht gedankt. Das ist halt in sehr, sehr vielen, ich bekomme so vielen Kollegen mit, die haben wirklich so einen knüppelharten Job, aber haben Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht so, ne? Und die arbeiten nicht am wahrsten des Wortes kaputt. Und dann, wenn sie mal krank sind, bekommen sie noch irgendwie einen nachgesagt, so, ja, wie. Weißt du, du bekommst nicht gedankt, so, ne?
Hast du nie was gesagt, so, was ist denn los mit dir auf einmal?
Ja, dann sag doch was. Wenn du krank bist, dann sag doch was. Ja, Chef, aber ist, weißt du...
Das sind ja eigentlich die Themen, die lustig sind, irgendwie auch traurig, ne?
Ja, total. Aber das ist so, weißt du, aber da ist so, ich... Das sind so Sachen, die verstehe ich halt nicht. So, weil, was ich auch gelernt habe, auch was mich selbst betrifft, tatsächlich, hab da auch... Mittlerweile spreche ich offen drüber, habe das jahrelang verschwiegen. Ich hatte ja auch sehr, sehr lange mit Panikattacken zu tun gehabt. So damals, also richtig extrem so, wo ich auch dachte, wo kommt denn die Scheiße jetzt her? Wenn man mich jetzt von außen sehen würde, wirklich wie ein ganz normaler Typ.
Du
hast mich eben smart genannt, da kommst du nicht mehr raus jetzt.
Du fällst auf jeden Fall auf.
Dankeschön. Nee, aber ich wirke ganz normal. Ich habe ja von außen kein Handicap, bis auf meinen Namen, und ich kann man ja nicht sehen von außen so, ne? Aber wenn man, weißt du, ich wirke ja erstmal ganz normal. So, wenn ich jetzt an jemanden vorbeigehe, auch wenn man, wie oft hatte ich, weiß ich nicht, irgendwie mal, als ich mal in Köln gelebt habe, hatte einfach auch mal Phasen gehabt, wo es mir einfach psychisch einfach nicht gut ging, weil einfach zu viel war. So, und man steigt jetzt, sag ich mal, in eine Bahn ein, Leute sehen nicht, dass es mir nicht gut geht, weil ich habe keine Krücken, ich habe keine Wunde, ich habe keinen Gips, so, aber man ist psychisch komplett angeschlagen, verletzt, sag ich mal. Und das kannst du nicht sehen. Und das finde ich halt so, wenn man jetzt jemanden sieht, der Krücken hat, dann hält man dem die Tür auf, man ist nett zu dem, sagt, hey, der Arme, hier, komm mal hin. Ne?
Aber jemanden, dem man das nicht ansieht, fragt man auch nicht, wie es ihm geht.
Genau. Und deswegen finde ich es immer wichtig, einfach allen Menschen auf Augenhöhe zu sein, einfach freundlich zu bleiben, weil freundlich sein tut nicht weh, kostet auch nichts. So, und deswegen hör auf, dich auf andere lustig zu machen. Ich werde mich niemals.
Jeder kämpft auch seinen Kampf irgendwo, den sieht man.
Jeder kämpft seinen Kampf. Und deswegen darfst du nicht hingehen, wenn du jetzt jemanden irgendwie random siehst. Weiß ich nicht, wenn jetzt jemand, du gehst in die Stadt und irgendjemand ist vielleicht gerade schlecht gelaunt, pumpt dich an. Vielleicht hat der Mann ja irgendeinen, oder dieser Mensch irgendeinen Grund gehabt. Vielleicht hat dieser Mensch irgendeinen Grund, den du einfach nicht kennst. Wo du dir denkst, boah, was für ein arrogantes Arschloch.
Nee, aber der Streit beginnt ja immer mit der zweiten Erwiderung, ne? Ist ja nicht die erste, sondern ist.
Ja.
Hat jeder die Chance, das zu verhindern, ne?
War natürlich auch sehr smart gesagt, aber.
Ja, aber ja, jetzt so aus dem Sessel heraus, ne? Ja,
das finde ich schon ein bisschen schade, dass man. Deswegen bin ich immer jemand, ich versuche immer, jeden so zu nehmen, so wie er ist, weil ich das auch von mir selbst kenne. Natürlich will man nicht geholfen bekommen, natürlich möchte man Hilfe, aber.
Das ist ja eine Form von Schwäche, die man sich eingestehen muss, vielleicht.
Ich finde, Schwäche, die man sich eingesteht, ist eine Stärke. Habe ich spät gelernt. Ich habe sehr spät gelernt. Weil wenn ich überlege, ich war jetzt in den letzten Jahren, ich war jetzt seit 2-3 Jahren auch bei einer Psychologin immer so, weil ich es gebraucht habe. Meine erste Panikattacke hatte ich tatsächlich, also so einem kleinen Ausmaß hatte ich schon gehabt, schon vor 8-9 Jahren mal. Aber das war so.
Wie alt warst du da?
Da war ich so Mitte 20, 23, 22, 23 so im Dreh. Und hab dann aber, weil das nur so eine einmalige Sache war, ist halt so, ach komm, scheiß drauf. So, ne?
War schon ein Hilferuf wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber weiß ich jetzt. Weiß ich jetzt so. Und irgendwann fängt man an, dann merkt man bei Panikattacken, es ergibt sich ein Muster. Du kommst in einer bestimmten Situation, du bekommst es hier. Dann fängst du an, irgendwie Verhalten, Sachen zu meiden. Weil du denkst, okay, wenn ich das vermeide, dann geht's mir besser. Ne? Und irgendwann merkst du, krass.
Das holt mich ja ein.
Das holt mich ein. So, ne? Und dann plötzlich mal darüber zu reden. Und ich muss so lachen. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Kardiologen war. Bei verschiedenen Kardiologen, weil ich dachte, ich hab was am Herz, ich merke das, ich hätte gestern fast einen Herzinfarkt gehabt. EKG gemacht, blassen EKG. Nein, die sind gesund. Ich denke mir so, was laut der für eine Scheiße ist, der Zahnarzt oder was? Ich merke das doch, ich spüre den Schmerz, ich bin da nicht dumm. Und das sind wirklich Schmerzen, ich bin da nicht dumm. Ich spüre diese Stechen in der Brust, ich bin da kein Vollidiot. Gehst zum nächsten Kardiologen und du denkst dir, lass den labern, wo hat denn der seinen Job her? Ja, wo hat der denn studiert? Hat der das, weißt du, ne? Gehst zum nächsten Kardiologen, ne? Sagt dir genau dasselbe. Sie haben nichts. Denkst du so, habt ihr euch unterhalten oder was? Natürlich, ich spüre den Schmerz auch. Du willst ja nicht wahrhaben, bis du irgendwann denkst, okay. Und dann einer meiner heutigen besten Freunde, den habe ich durch meinen besten Freund kennengelernt tatsächlich. Den darf ich auch mal nennen, ja? Julian, mein Schatz. Julian hat Psychologie studiert. So, und Julian, den habe ich kennengelernt mit, ich weiß gar nicht, vor 5-6 Jahren. Wir waren direkt auf Wellenlänge, auf Augenhöhe. Und damals habe ich das so ein bisschen so erklärt. Ich so, ja, ich bin irgendwie ein bisschen krank, habt ihr irgendwas? Was hast du denn da so? Ne? Und plötzlich zählt er mir die Symptome auf, die ich habe, die ich noch nie erwähnt habe. Ja, wahrscheinlich fühlt sich das so an und so an, dann kommt da und da. Und ich so, ja, 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 woher, ja, woher weißt du das? Und er so, Digga, das sind klassische Panikattacken. So, weißt du, und ab dem Moment, wo er mir gesagt hat, was ich habe, so, wo er sagt, du hast wahrscheinlich da, und das fühlt sich so an. Aber wenn du dann in der Situation bist, fühlt sich das so an, und dann hast du hier und da. Und ich so, ja, und er so, jetzt sind Panikattacken.
Ist ja wie so ein Fotograf, der das Fotografie-Handwerk beherrscht und dir ein Foto macht und es dann bearbeitet.
Ja, Wahnsinn. Und da war ich so im Moment, und ich so, Julian, okay, wie bekomme ich das weg? Digga, heutzutage kann man super behandeln, aber sei nicht zu stolz, such dir Hilfe. weil es hilft. Und man muss sich dafür nicht schämen.
Das hat aber auch nicht jeder diesen besten Freund.
Ja, ist richtig. Deswegen kann ich auch jeder, der auch... Also ich sage nicht jetzt hier jeden, der Probleme hat, geht zum Psychologen. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Finden viele auch als Beleidigung, ne?
Ja, genau. Deswegen sage ich das nicht. Was ich sage ist, dass man sich nicht schämen muss, zum Psychologen zu gehen. Weil wenn man psychisch was hat, ist genauso eine Verletzung im Körper, wie wenn man eine Wunde hat. Geht man auch zum Arzt. Vielleicht wegen einer Wunde, aber wegen einem gebrochenen Fuß oder was. Aber was ich jedem empfehlen würde, der wirklich Probleme hat, ist, sich zumindest mal zu öffnen bei Freunden. Also ne, nicht Probleme in sich reinfressen, weil das macht einen auch fertig. Weil das habe ich auch lange gemacht, weil ich wollte stark sein. Ich wollte immer nicht über meine Probleme sprechen, weil ich dachte immer so, nee, sondern ich mache das schon.
So. Offenbar muss man schon mal durchs Tal gegangen sein, um dann nochmal aufsteigen zu können. Ne?
Ja. Also ich...
Ist ja wie Börse eigentlich.
Das ist wie Börse eigentlich tatsächlich.
Wenn du oben einsteigst, ist das Risiko größer zu fallen, als wenn du von unten mit dabei bist.
Ja, absolut. Also wie gesagt, also jeder, der das Tal umgehen kann oder nicht durchgehen muss, gut, sehr gut.
Vielleicht braucht man es manchmal.
Vielleicht braucht man, aber brauchen die Finger. Ne? Natürlich sehe ich heute viel anders wie damals. So.
Ja, unterschiedliche Täler. Ne? Ja, aber absolut. Dass zumindest mal so ein erdendes Ereignis stattfindet, dass man weiß, wo man ist und wer man ist vielleicht.
Ja, absolut. Sag mal, wie du schon sagst, es gibt verschiedene Täler. Zum Beispiel, als ich mit Comedy angefangen habe, meine ersten 3-4 Auftritte, dachte ich, okay, gib mir 2 Monate und ich bin der nächste Mario Barth, weil die so gut liefen. Ich war so, Leute, komm her, was wollt ihr von mir? Ich bin der Geilste. Weißt du, in den ersten 4 Auftritten, du hast noch nie Comedy auf der Bühne gemacht, du bist Klassenclown die Jahre lang, gehst auf die Bühne, guter Auftritt, nächster Auftritt, guter Auftritt. Und darf nicht vergessen, es ist ein guter Auftritt dafür, dass du angefangen hast. Mhm. So, ne? Und dann irgendwann spielst du mal eine Bühne, 2-3 miteinander und dann kommt gar keine Reaktion mehr. Gar nichts. Und das ist auch schon so ein Tal, weißt du? Wo du auch schon denkst so, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht so gut. So, weißt du, aber dann...
Wie siehst du dich jetzt?
Ich finde, jetzt ohne zu schleimen oder irgendwie schönreden zu wollen, Humor ist eine Sache von Geschmack. Also ich weiß, dass ich lustig bin. So, ich weiß, dass ich viele Leute anspreche. So, aber genauso verstehe ich es auch, wenn Leute sagen, den kann ich gar nicht hören. Mhm. Weil das vollkommen okay ist.
Welche bringen dir mehr?
Wenn man jetzt auf eine Tour hinaus zielen würde, natürlich die mich feiern, weil die natürlich dann ein Ticket kaufen. Und von dem Ticket kann ich mir wieder Döner kaufen, was natürlich auch wieder gut ist bei dem Geld.
Rechnest du nicht in D-Mark um, sondern in Döner?
In Döner um. Mhm. Immer in Döner. Also, und wenn natürlich sehr gut die Show verkauft ist, dann kann man sogar einen Döner mit Käse umrechnen. Auch geil, ne? Auch geil. Finde ich übrigens geil. Auch da gehen mal Grüße raus an den Derwisch. Finde ich absoluter Lieblingsdöner.
Und da kommen wir gleich zu, wenn wir zum Daillé kommen.
Okay, aber der ist immer, ich war früher immer da. Ich habe in der Brotstraße mal gewohnt, ein paar Jahre.
Da und kann man auch mal um 3:30 morgens mal hingehen.
Da kann man immer reingehen. Und er immer, wenn ich reinkomme, er immer so, Gengi, was machst du hier? Gengi, was machst du hier? Und ich wollte immer was bestellen und dann sagt er immer so, ja, ich weiß, wie immer. Erstmal ist es schön, wenn wie immer ist, ne? Aber jetzt wie immer falsch gemacht. Weißt du,
also war es doch so ein Überrasch mich mal.
Ja, immer so, wie immer, weißt du. Und er hat es, weißt du, es war immer mit Tomaten, ne? immer ohne Tomaten und er immer 17 Tomaten draufgeklatscht. Ja. Ne? Aber ja, geiler Typ. Ja, aber ich weiß gar nicht, jetzt womit dran waren.
So zwischen denjenigen, die einem richtig gut gesinnt und denjenigen, die einem schlecht gesinnt sind, gibt's dann auch noch die im Leben nicht Community mit einigen alten Bekannten von dir. Ach. Und da sind ja die Fragen, zu denen wir aufgerufen haben, bei unseren Instagram-Kanälen. Frage von Christian Eisen. Er möchte wissen, wie viel von dir selbst in deinen Gags steckt, in Prozent?
90.
Zweite Frage, gleicher Interpret. Wie viele Eintracht-Trikots besitzt du?
Boah. Puh. 10.
Krass. Also, das war der erste Sponsor, der drauf stand? Aus dieser
Alvitra.
Nicht Romika noch?
Nee, Alvitra. Mein erstes Trikot von mir, was ich hatte, war Alvitra.
Keine Frage, aber ein Feedback von einer meiner Lieblings-Trierfluencerinnen. Lisa Meyer sagt, liebe Grüße und mega, dass er das macht.
Ah, liebe Grüße zurück. Bin ich auch gefolgt. Macht sehr, sehr entspannter Content immer. Die Storys mag ich sehr. Sind sehr gemütlich.
Also, an dieser Stelle Shoutout an Lisa. Früher hat sich das bisschen Haushalt ja von alleine gemacht. Heute macht bisschen Haushalt grandios und authentisch in Szene gesetzt. Knapp 220.000 Follower. Kevin, das ist so viel wie Trier, Schweiß, Mehring zusammen. Wenn alle Fellas und Kenner dabei sind. Frage von mir, wie wichtig ist dir das Feedback auf Insta? Zählst du da Kommentare, Likes oder Follower?
Feedback ist mir immer wichtig. Weil man macht es ja auch irgendwie dafür. Also ich mache es natürlich zum einen für mich, zum anderen mache ich es auch, weil ich ja auch Leute damit erreichen möchte. Was mir auf gut Deutsch scheißegal ist, ist, wenn Leute beleidigend werden. was immer wieder gibt, die dann irgendwie meinen müssen, sich hinter ihrem Computer mit einer Latte hinsetzen und so, ich bleibe jetzt mal. Ja, dann mach das. Wenn du das geil findest, mach das. Weißt du, call dir einen, ob es mir ist, von egal. Finde ich ein bisschen schade, dass man das heutzutage machen muss. Ich hatte jetzt auch jemanden gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der hat jetzt unter 2, 3 Videos jetzt von mir, hat der immer irgendwie so eine Art Beleidigung. War das Beleidigung? Einmal war beleidigend. Bei 2 hat er immer reingeschrieben, oh, wie langweilig, oh, du gehst ja gar nicht. Und ist mir dann eine Woche später gefolgt. Ja,
kann er doch gehen.
Ja, dann eine Woche später aber dann gefolgt. Weißt du, ich habe die Kommentare stehen gelassen, soll er machen, was er will, ne? Wo ich immer denke, wenn ich doch so unlustig bin und du guckst dir das ganze Video von mir an.
Kriegt schon viel zu viel Raum, Kevin.
Was ist los mit dir so, ne? Auf jeden Fall, und dann folgt er mir aber. Also dann ist er mir gefolgt eine Woche später. Und dann muss ich mir halt, dann konnte ich mir verkneifen, als bei ihm zu kommentieren, also unter seinem Kommentar, warum genau folgst du mir jetzt, wenn ich so unlustig bin? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wie gesagt,
don't feed the troll.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber an sich ist natürlich Feedback immer was Schönes.
Klar. Hast du einen Postingplan?
Ich versuche tatsächlich jeden Tag ein Video rauszuballern. Was du das mit Postingplan meintest.
Und was ist das für eine geile Leinwand, die sowohl Hauptmarkt als auch Kirmes kann?
Das ist ein ganz normaler Greenscreen tatsächlich.
Jessica Loske, mit der nächsten Frage aus der Im Leben nicht Familie. Mit wem würdest du gerne mal zusammen auf der Bühne stehen? Liebe Grüße, Jessie. Grüße zurück.
Ja, ganz liebe Grüße, kenne ich auch. Von allen Menschen auf der Welt würde ich mir am liebsten eine Bühne teilen mit, boah, schwer, ich würde aber sagen, Kevin Hart.
Lieber Kevin, nicht nur du jagst die Schätze der Vergangenheit und versuchst sie zu heben, auch die Vergangenheit ist auf der Jagd nach dir. Frankie fragt, wie läuft's mit dem Training?
Du Drecksack.
Ich habe gemerkt, wie sich hier so ein Gesichtsausdruck verfinstert hat zum ersten Mal heute.
Ja, mit dem Training, also ich muss sagen, ich gehe regelmäßig ins Training. Einmal alle 14 Tage. Und beziehungsweise ich gehe regelmäßig nicht ins Training. Ist auch eine Form von Training. Aber liebe Grüße gehen raus, Frankie. Wenn du mal wieder mehr in Ensch wärst, wäre ich auch da.
Und jetzt kommen wir zum Dallier, das früher mal Quickfire hieß. Das sind 16 Fragen, um bei den 90ern zu bleiben. 1-6 alte Gags, die es für dich neu zu interpretieren gilt.
Alles klar.
Dein Lieblingsort in Trier?
Derwisch.
Kommt jetzt bestimmt öfter. Dein Lieblingstrierer Gericht?
Kapisterdisch.
Kapisterwisch?
Kapisterwisch.
Deine Trierer Lieblingsvokabel?
Hautz.
Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
Einmal.
Das letzte.
Ja, mit der Schule. Sonst war ich noch nie drauf.
Traurig. Hast wieder geckig Sachen gemacht wahrscheinlich.
Traurig, ne? Hat man einmal auf der Porta, war mit der Schule und das war's.
Nee, ist ein touristisches Ding. Man geht immer dran vorbei, ist mega imposant, aber...
Ich habe ja schon mal 50 Euro zahlen müssen, weil ich an die Porta gepisst habe.
Das letzte Konzert, das du besucht hast.
Peter Fox.
Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
Minigolfanlage Trier Süd.
Ich hab gedacht, da kommt der Derwisch, aber der
ja,
liefert.
Ja, ich war auch kurz dazwischen, aber ich kann jedem empfehlen, oben Minigolf, ich unfassbar gerne Minigolf spiele und es ist so geil da im Sommer, kalt, kühlen Feeds, coole Leute, mach ich Spaß.
Und Minigolf halt.
Und Minigolf natürlich.
Trier ist liebenswert, weil?
Wenn man mit den Leuten warm geworden ist, sie sehr herzlich sind.
Welche drei Comedians haben dich am meisten inspiriert?
Kristall, Özcan Kosa, Kevin Hart.
Welchen Spruch hast du jemals bereut?
Ich liebe dich.
Einsilbiger Trierer Weltschmerz, das ist unsere Trierer Plattkategorie. Heute unter dem Titel Ein Eischen hat man sich immer mal verdient. Darfst du hier aus dieser Speisekarte der 90er Jahre eins aussuchen?
Ich schwöre, oh, jetzt habe ich gerade richtig Nostalgieflash. Und zwar bin ich beim Ed van Schleck.
Ed van Schleck?
Ed van Schleck, richtig geil.
War aber viel Sauerei auch, ne?
Ja, aber immer das Ende, wenn man dieses Ding so hochgedrückt hat.
Irgendwann halt auch Ende, ne?
Ja. Willst du mitreden?
Ich spreche nicht auf Deutsch, aber...
Ah, okay, cool.
Ich will gucken.
Ah, gerne.
Ja, wir sind neugierige Zuschauer hier auch.
Ganz entspannt. Guckt so 10 Minuten zu. Ich denke, alles klar.
Ja, so ist es halt im Palastgarten. Also wie die Eise damals noch hießen, das war ja damals noch alles möglich, ne?
Ja, vor
Plattfuß.
Oh, das ist geil. Damals, und vor allem, was ich an dieser Karte am allergeilsten finde, das sind D-Mark-Preise. Na, das sind D-Mark-Preise. Wie geil. D-Mark-Preise.
Aber rechnest du erst in D-Mark um oder zuerst in Döner?
Zuerst in Döner, dann Döner mit Käse und dann D-Mark. Aber nee, tatsächlich, wo ich wirklich ein bisschen nostalgisch werden könnte, was mir ein bisschen wehtut, ich weiß noch, als ich mir damals einen Döner bestellt habe für 3,50 Mark. aus der Zeit kam ich noch, 3,50 Mark ein Döner. 3,50 Mark.
Mit Käse 4 Mark.
Ja, damals habe ich schon keinen Käse gegessen. Damals war ich immer so ein...
Hast du ja nicht so bewusst ernährt wahrscheinlich.
Ja, nee, damals habe ich immer nur... Weil ich als Kind mit Käse gegessen habe, war immer so, so Gouda-Käse mit Nutella. So Brot, geil. Als Kind mega geil. Heute finde ich es wieder geil, ehrlich gesagt.
Wie Frikadelle mit Marmelade.
Geht immer.
Berliner mit Matt.
Geht immer.
Und jetzt stell dir vor, du triffst morgen die berühmte Fee und sie fragt dich, Kevin, wir machen das so, wie du das möchtest und gestalten den Tag ganz nach deinem Wunsch. Möchtest du heute etwas lernen, etwas erleben oder was verdienen?
Erleben.
Welche drei Bücher empfiehlst du uns?
Dorfkind, auf jeden Fall. Mein verrücktes Leben auf dem Land. Vorteil, jeder kennt jeden. Nachteil, jeder kennt jeden.
Habe ich selber geschrieben. Immer noch ein Titel.
Habe ich selber geschrieben?
Er hat selber geschrieben.
Ja, beziehungsweise der Titel hat der Verlag ausgesucht. Aber
was hast du vorgeschlagen?
Mein Vorschlag damals war, wie ich auch meine zweite Tour nennen wollte, die dann aufgrund von Corona ausgefallen ist. Dorfkind, aufgewachsen zwischen Korn und Doppelkorn.
Auch geil.
Ja, den Titel finde ich eigentlich schon ganz cool.
Das lässt gesellschaftlich halt auch tief blicken, ne?
Ja, könntest du kann man interpretieren, wie man mag. Ne?
Aufblicken vielleicht.
Aufblicken wieder, ne? Ja, drei Bücher.
Zwei hast du noch.
Zwei habe ich noch.
Jetzt raucht er seinen Joint und geht weiter.
Sagt er, total komplett aus der Fassung gerade, der Kerl. Und vor allem, und der guckt dich, der starrt, ne? Der starrt mit einem Blick. Ja, egal. Auf jeden Fall, alles von Sebastian Fitzek, ne? Der Heimweg, finde ich sehr gut.
Ich habe nur Noir gelesen.
Deshalb. Ja, sehr gut. Und last but not least, was ich sehr cool finde, weil ich habe schon mal vor 2 Jahren mit angefangen, manchmal mit regelmäßig, sind Bücher zu lesen mit Persönlichkeitsentwicklung. So, da gibt es sehr coole. Und da gibt es eins, das heißt, ich kann das. Das ist sehr cool. Das ist also, so, weil so Bücher finde ich total spannend. Mal, was darüber lesen kann.
Welche Lebensweisheit aus deiner Jugend hat dich am meisten geprägt?
Einfach Anstand haben. Also das ist meiner Mutter wichtig. Die wird mir heute noch in den Arsch treten, wenn die irgendwie sieht, dass ich nicht respektlos bin. Die ist sogar, also ich bin ein sehr emotionaler Fußballfan. Und auch
für?
Eintracht Trier und Borussia Dortmund. Das sind so.
Das ist beides nicht so einfach, ne?
Ja gut, Trier macht halt Spaß, ne? Trier macht Spaß, weil wir dieses Jahr wieder aufsteigen. So, Borussia Dortmund macht aktuell seit Jahren keinen Spaß, aber ist halt einfach.
Bayern-Fan
so.
Momentan auch nicht.
Ja, hoffentlich hält das noch länger so an. Kann nicht stehen. Nee, aber wenn ich dann auch mal da ein bisschen emotionaler bin, auch mal vom Fernseher vielleicht mal das ein oder andere Wörtchen loswerde, das man vielleicht nicht so loswerden sollte, selbst da fühlt sich meine Mutter so, das sagt man nicht. So, weißt du, am liebsten hätte ich noch. Das
immer noch?
Ja. Wenn ich da den Schiri als bezeichne, gibt es bei der nicht. Also da heißt das so, am liebsten müsste ich mich, wenn nach der geht, vor dem Fernseher entschuldigen. Weißt du so, aber wie gesagt, Anstand ist schon wichtig. Einfach Anstand haben, fertig.
Welchen 5 Trierer Instagram-Seiten sollte man unbedingt folgen?
Da bin ich wieder bei mir selbst. Hätten wir in Trier jetzt einen coolen Podcast, den man folgen könnte?
Ja, das wäre mal eine Idee.
Das wäre auch mal eine Idee. Definitiv. Dann.
Hättest du eine Idee, wie der heißen könnte, vielleicht?
Oh, schwierig. Vielleicht im Leben nicht. Das wird in die Richtung. Irgendwie so vielleicht?
Komm, wir machen einen Podcast. Hast du Bock? Dann zeichnen wir das Gespräch einfach mal auf.
Das wäre eine ganz. Ich glaube, das hat sogar eine Zukunft.
Es hätte auf jeden Fall Vergangenheit von dem, was du da alles erzählt hast.
Die Leute denken zwar, was da Zukunft im Leben nicht. Aber ich denke, macht mal ab. Ihr, wenn ihr.
Aber das ist ein guter Name, echt. Also da muss man drüber nachdenken. So, 3 Plätze hast du noch.
Boah, 3 Plätze. Wem?
Ja, Lisa Meyer, guck mal.
Lisa Meyer, das war jetzt die Frage gewesen. Kann ich auch so. Ja.
Ist ja auch aus Trier.
Ja, Lisa Meyer definitiv. Wer auch sehr, wenn ich auch sehr cool finde, sind zum einen, ich muss jetzt 2 in einem, ich sag mal, alles, was so mit Fotografie zu tun hat, finde ich sehr cool hier. Und da gibt es zum Beispiel auch hier.
Du kannst auch viel machen auf Insta mit Bildern zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, auch da gehen ganz liebe Grüße raus. Aber ich sehe immer 3 immer echt coole Fotografen, das sind Caroline Lauer, Frank Martini und Lea Betzler, ehemalige Lea Lauer, ich kenne die Schwester nur, aber die machen immer so coole Fotos. Aber finde ich cool. Ich finde das auch cool, dass man auch Leute aus der Region einfach sagt, komm, supporte mal ein bisschen, die machen das auch richtig gut. Und dann habe ich noch einen 5., das waren ja schon fast 3, aber einen habe ich noch, ne? Komm, einen nennen wir noch. Wen haben wir denn drin noch?
Ja, gibt musikalisch zum Beispiel ein bisschen was.
Oh, Franco Piccolini, Luigi Ferrari. Die beiden Jungs finde ich richtig, richtig cool. Die machen das richtig gut, die beiden. Bin ich sogar, also den kenne ich auch ein bisschen,
Darfst du nicht sagen.
Darf ich nicht sagen, wen, was?
Würde ich jetzt nicht sagen.
Na, hab ich gar nicht gesagt.
Sonst fällt da eine Fassade auch, ne?
Ja, da hab ich. Nee. Also den Luigi kenne ich noch ein bisschen. Damals noch aus Derwig-Zeiten. Nee, aber die Jungs machen das richtig cool. Und den wünsche ich noch wirklich, weil da merkt man auch krass, auch diese künstlerische Ader, die haben. Und diesen Bock, weißt du, diesen. Und den beiden wünsche ich echt noch ganz viel Erfolg tatsächlich.
Was mochtest du als Kind, was du als Erwachsener nicht mehr magst?
Ich kann dir mehr Sachen aufzählen, die ich als Erwachsener nicht mehr mag, die ich als Kind mochte.
Ja, darum geht's ja.
Nochmal, was mag ich?
Darum geht's ja.
Nochmal.
Was mochtest du als Kind, was du als Erwachsener nicht mehr magst?
Ja, keine Briefe zu öffnen.
Und umgekehrt, was magst du als Erwachsener, was du als Kind nicht mochtest?
Was mag ich als Erwachsener, was ich als Kind... Das sind ja Fragen, das ist ja tiefste Psychologie. Das da.
Ja, ich muss ja auch, irgendwann muss ich ja mal kriegen hier, ne?
Ich heiße doch nur Kevin, mein Gott. Was ich jetzt heute mag...
Was du früher nicht mochtest. Ja gut, im Dorf ist man ja auch schon alles durch, was man als Erwachsener hätte mögen können, ne?
Boah, ist alles durch. Den ersten Schnaps mit 7... ging, das finde ich witzig, ich erzähle immer, den ersten Schnaps habe ich mit 7 getrunken. Also, dann ist wirklich so, weil das im Dorf so eine Art Heilmittel war gegen Bauchschmerzen. Da gab es immer so ein selbstgemachter Kräuterschnaps, immer nur so ein ganz kleiner Schluck, nicht viel, so ein Schluck, wenn ich mal so Magenkrämpfe hatte, so ein mini Schluck immer so.
Ja, so ein Boden benetzt.
Ja, so Boden benetzt. So ja, genau, so, ne, den musst du trinken, der ist gut gegen Magenkrämpfe. So, ne? Und der hat wirklich geholfen. So, und was ich heute mag, was ich als Kind nicht mochte. Ja, was mochte ich denn?
Nee, was mochtest du als Kind gar nicht? Also jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Kokos und jetzt magst du das. Oder Käse beim Döner.
Was ich als Kind überhaupt nicht, das ist so... Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das sind so
ja, eine. Du musst ja auch mal was Neues kennen, sonst spulst du ja nur ab
so,
hier.
So eine simple Frage eigentlich, die irgendwie so schwer zu beantworten ist, weil gefühlt so die Antwort von Augen liegt, was ich als Kind nicht mochte. Ja. Weißt du was? Sagen wir ganz, ganz einfach: Mädels. So, als Kind wollte ich Fußball spielen. Ja, und da habe ich Mädels nicht angesprochen, weil ich schüchtern war. Das war damals so. Also als kleines Kind natürlich, ne? Da hat man mit seinen Jungs gespielt und natürlich muss man gestern noch Weltfrauentag, auch nochmal da ganz liebe Grüße raus an alle Frauen der Welt.
Aber die Folge kommt in 4 Wochen, aber nostalgisch wird man daran zurückdenken.
Ja.
Schöner Beitrag auch von dir, kann man sich nochmal anschauen, verlinke ich mal in den Shownotes.
Ja, nee, aber ich sag einfach Frauen, weil heute liebt man natürlich alle Frauen und als Kind war man ein bisschen zu schüchtern gewesen.
Deine Lieblingsserie auf Netflix?
Berlin.
Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
Kauf Tickets für Kevin Ray.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Kevin Ray, Comedian aus Mehring mittlerweile bei Trier.
Das ist absolut richtig.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Gutes Gespräch. Danke dafür.
Hast du mal noch einen Gag, den du testen möchtest?
Habe ich einen Gag, den ich testen möchte? Ich habe tatsächlich keinen Gag, den ich testen möchte, aber nur eine witzige Situation, die mir vor kurzem passiert ist, weil wir eben darüber gesprochen haben, was das witzige Thema ist in die Generation Z aktuell so. Und ich finde halt so diese ganzen Jugendbegriffe, Jugendwörter mittlerweile sehr, sehr krass.
Was ist dein Lieblingsbegriff?
Ja, pass auf. Und zwar habe ich mit einem Mädel getroffen. So, ich finde das auch immer so krass, wenn die sagen, die sind 2000 geboren. Also, die sind auch schon jetzt 24.
Oh, da guckt das Jugendamt zu.
Ja, die sind auch 24, aber das ist erstmal so, what? Du bist 1000 Jahre jünger als ich. So, anders ist ja 1000, so, ne? Ist mittlerweile, ja, man denkt sich, die sind so mega jung, aber vielleicht ist man auch selbst noch einfach langsam alt. Ne? Ist ja egal, auf jeden Fall habe ich mit einem Mädel getroffen und die fragt mich so nach meinem Bodycount. Und ich dachte, Bodycount kommt so aus dem Bereich Fitness, so BMI, Bodycount. Ja, und heißt so was wie Gewicht. Ne? Und ich sag halt so, auch so leise, ne? Weil ich ja aktuell nur einmal die Woche zum Sport gehe. Dann sag ich so, momentan so ein bisschen über 90. Ne? Und die guckt mich so richtig widerlich an, weißt du. Bis ich mal gecheckt habe, Bodycount heißt Anzahl der Geschlechtspartner. So, weißt du, und da dachte ich...
Gleichzeitig, oder?
Ja, das wäre natürlich ein Ding, ne? Nee, einfach nur Anzahl der Sexualpartner heißt Bodycount. Und ich dachte, das heißt Gewicht. Deswegen habe ich über 90 gesagt. Ne? Weißt du, und die guckt mich so an, so ekelerregend. Und ich dachte so, in dem Moment, sie würde Bodyshaming machen. Ne? Ich sehe, was hast du erwartet? 60 oder was? So, was ist los mit dir? Weißt du, bis wir das dann mal geklärt haben. Das
wurde nicht besser, ne?
Bis ich mal geklärt habe, da heißt ich so, oh, leck, wie ist ihr mit euren Begriffen so, ne? Na, sag doch einfach, stell einfach die Frage. Ne? Oder Ritz. Ritz sind die Flirt-Skills. Ey, wenn früher jemand gut flirten konnte, hat man gesagt, du kannst gut flirten. Und dann hat man verstanden. Und nicht, du hast voll den Ritz. So, weißt du, das sind so Dinger, wo ich denke, was ist los mit euch? Aber ja, Gag muss ich nicht testen. Fand ich nur sehr lustig, dass sich in den Gesprächen nochmal so deutlich herausgestellt hat, weil es da echt mittlerweile für Unterschiede gibt.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Du hast ja einmal umbenannt in der Ur-Kevin in Kevin der 90er. Warum?
Einmal thematisch, weil ich dann auch mehr bin einfach. Und weil mich der Ur-Kevin irgendwie immer genervt hat. Das war damals noch so, aus meinem allerersten Programm hatte ich den Begriff noch gehabt. So, wo ich mal so gefragt habe, so, wer ist der Ur-Kevin? So dieser eine Kevin. So dieser, in Anführungszeichen, dieser dümmste von allen, der schuld ist, dass der Name Kevin so in Verruf geraten ist. Weil wenn man mal überlegt, so als ich damals in den 90ern Kevin hieß und der Film Kevin allein zu Hause rauskam, warst du im Kindergarten schon fast so ein kleiner Star mit deinem Namen Kevin. Ja? Da kamen die ganzen Mädelswelten mit dir spielen. Ne?
Obwohl der erst ab 12 war und die den gar nicht hätten gucken können.
Ja, auch heute weiß man natürlich, da zu Hause, da hat man schon so einige Filme geguckt, die man hätte nicht gucken dürfen. Ne?
Gerade auf dem Dorf, ne?
Gerade auf dem Dorf, Kevin allein zu Hause.
In New York bei Uncle Buck.
In New York bei Uncle Buck. Freddy vs. Jason. Ah ne, da durfte ich nie gucken. aber so Filme, ne? Aber coole Zeit, coole Zeit. Aber genau, das war so die Ur-Kevin. Und da ja der Ur-Kevin jetzt nicht mehr so das ist, wie ich eben schon gesagt habe, so diese Kevin-Thematik ist ja ein bisschen ausgelutscht. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf zu erzählen. Deswegen habe ich jetzt die Chance genutzt. Weil wenn man so dieses Kevin der 90er, klingt so ein bisschen wie Kinder der 90er.
Was vermisst du am meisten bei den 90ern?
Boah, ganz ehrlich gesagt, die Zeit ohne Handy. Also das klingt so blöd. Natürlich, weißt du, das ist auch so, wenn ich jetzt daran denke, ich bin zum Beispiel einer, der so viel am Handy hängt.
Was hast du für eine Bildschirmzeit?
Will ich dir gar nicht sagen. Will ich wirklich nicht sagen, sage ich auch nicht, es wird ein Geheimnis bleiben. Katastrophe, wirklich. Katastrophe. Ich will nicht, ich gucke mir selbst nicht an.
Mehr als eine Stunde?
Sonntags. Sonntags, ja. Beziehungsweise an allen Tagen in der Woche, die auf Tag enden und mittwochs, so sagt man ja so. Ne? Diesen,
schon mal anderthalb manchmal, ne?
Ja, das könnte mal ein bisschen länger sein. Ja, aber einfach die Zeit an der Handy. War einfach geil, war Punkt aus dem Ende. Es war einfach als Kind, es war geil. Es war wirklich geil, wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist, irgendwie. Vor allem damals haben die Tage auch mehr Stunden gehabt, oder? Also wenn ich mal überlege, wenn ich von der Schule nach Hause kam, mit dem Bus, da war allein der Bus ist schon gefühlt 8 Stunden gefahren. So, dann kam ich nach Hause, ich habe Mittag gegessen, ich habe damals
Hausaufgaben gemacht.
Das, was ich nicht morgens im Bus machen wollte, hat man dann so ein bisschen so, ne? Ja, aber man, weißt du, man hat Pokémon geguckt, man hat die Kickers geguckt. Man hat
Mila.
Das hat man geguckt.
Volleyball.
Was war das gewesen?
Die Volleyballspielerin.
Mila. Ja.
Auf Tele5.
Da war ich aber raus, ich war mein RTL 2 Kind. Super RTL, RTL 2 Kind. Mila habe ich sau selten geguckt. Kann auch mal mittags, oder was?
Ja, klar, wenn man so von der Schule gekommen ist.
Da muss ich nicht. Also meine Dinger waren immer die Kickers, Gregor und waren Kevin dabei. Und Kevin wieder der Aggressive in der Mannschaft, ne? Der immer Probleme hatte. Selbst
die auch immer den Berg hochgelaufen sind, so geil, perspektivisch. Geil, und da, wenn man sich mal so einen Sportplatz in Japan angeschaut hat, Alter, da war ja so ein Berg mit so einem Hügel
geil,
in der Mitte.
Richtig geil. Und das waren noch Teufelsdreier, die man sich angucken konnte. So, heute kommt Teufelsdreier, was weiß ich, irgendwo auf OnlyFans oder was. Katastrophe, kannst du dir mal angucken. Aber nee, das war immer so, weißt du, dann hat man die ganzen Kinder sind geguckt und dann ist man auf raus Fußballspielen gegangen, man hat sein Fahrrad geholt, man ist bei den Freunden.
Und du warst ja dann auch der Kevin.
Ja, und man ist klingeln gegangen. Man ist zu seinen Freunden klingeln gefahren. Weißt du, das ist unvorstellbar.
Kommt also, der Ralf raus.
Ja, aber an jeden, der das jetzt hört, die Generation nicht kennt, der vielleicht Anfang 20 ist oder 18, 19. Wir sind damals, wir haben unser Haus verlassen, also wir sind vor die Tür gegangen. Das Ding auf der Straße sind wir dann entlang, 100 Meter zum Freund und haben da geklingelt.
Das ist ein Ball unterm Arm.
Ja, das ist so ein Knopf, der hängt vor der Tür. Da hat man jeder zu Hause, drückt man drauf. Und da hat man gefragt, da hat meistens die Mutter aufgemacht, oder da hat man gefragt, ist der Pascal da?
Pascal ist nicht da!
So. Ja, das war wieder Trier. Nee, weißt du, aber war geil, man ist klingeln gegangen, man hat sich am Sportplatz getroffen, ne? Man hat gefragt, hat der Zeit? Ne, und heute guckst du irgendwie in WhatsApp, siehst du, der war das letzte Mal vor 20 Minuten online, denkst dir so, ah, nee, keine Zeit.
Weißt du, was das Katastrophale ist mittlerweile? Schade. Du kanntest ja damals auch alle Festnetznummern auswendig.
Kenn ich heute noch.
Von den Freunden, das ist so krass, dass man die nicht aus dem Kopf bekommt. Sag's dir jetzt
nicht,
weil
die Handynummer.
Das ist echt heftig. Und heute fragst du ja mittlerweile schriftlich jemanden über WhatsApp, ob du ihm eine Sprachi schicken kannst und fragst in der Sprachi an, ob du jemanden anrufen kannst, anstatt früher einfach mal bei jemandem zu klingeln.
Ich sag dir, wie es ist, wenn mir einmal jemand das Wort Sprachi schreibt, wird blockiert. Das Wort Sprachi, versuche das gar nicht. Du guckst schon so an, versuche das gar nicht. Das ist so, also wie gesagt, ich kenne, wie gesagt, ich,
die ganze. Wie heißt es denn? Eine Voice?
Bist du zu voll für das Wort Sprachnachricht? Ist dir bei Sprache das Wort richt zu lang? Ist also, weißt du, gönn dem Wort da das Wort. So, ne?
Geil.
So, ich habe gerade keine Zeit für eine Sprachnachricht. Sprachi. So. Nee, aber, weißt du, das waren geile Zeiten, dass man einfach rausgegangen ist, dass man, wenn ich draußen, wenn du draußen warst, du wurdest ja nicht angerufen. Da gab ja kein Handy, gab es ja alles nicht.
Da konntest du nur hoffen, dass die Klingel ganz war und du brauchtest sie eigentlich gar nicht, weil du schon am Fenster gewartet hast, ja, dass da endlich losgeht.
Und man wusste auch meistens schon, sind 14:30, da müsste normalerweise jetzt ich am Sportplatz sein. Fahr jetzt mal hin. So, dann schön Tetrapack Eistee auf dem Sportplatz gefahren. Und ja, dann irgendwann im Sommer immer schön dann zum in Sparlädchen packen, Wassereis noch. Geil.
Was auch geil war, morgens auf dem Schulhof Fußballkarten tauschen.
Ja.
Gibt's das noch? Honey, nee. Oh, Silberkart.
Also, die Glitzerkarten waren immer geil gewesen. Ja, aber ich habe noch Diddleblätter immer getauscht. Das derzeit kann ich auch noch.
Daher kam das, dass die Mädels meistens keine I-Punkte gemacht haben, sondern Kreise.
Das weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich zu lange.
Haben die keine I-Punkte gemacht?
Servus.
Sondern so Hallo, sondern so Kreise.
Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß wirklich, dann bin ich raus.
Was bist du für ein Jahrgang?
90er.
Also welcher Jahr bist du geboren?
Immer noch 90.
90,
ja. Richtig original 90. Ich bin keine Neuauflage, ich bin keine Kopie, ich bin eine richtige originale 90er Auflage. Das hat meine Mutter richtig gut getimt. Da gehen nochmal liebe Grüße raus von meiner Mutter. Das ist gut getimt, mich so zu auf die Welt zu bringen. Gut gemacht.